3 Jahre gibt es den Podcast Klug anlegen nun schon. Es sind 157 Folgen zusammengekommen, rund 4000 Sendeminuten, 2000 Fragen, also eine irre Zahl, die wir da mittlerweile erzielt haben. Und zur Feier des Tages hat mich Karl-Matthäus Schmidt heute zum Frühstücken an den Berliner Kurfürstendamm eingeladen. Freue mich sehr, nicht nur auf das Frühstück, sondern auch auf den gesamten Tag, denn wir werden ihn natürlich auch in seinem Büro begrüßen und dort viele Informationen aus ihm herauskitzeln wollen. Jetzt aber geht's erstmal zum Frühstücken, ist nämlich noch recht frisch draußen. Wunderbar, dass wir uns hier jetzt in deiner Berliner Heimat, ist es ja eigentlich,
treffen können. Klar.
Eigentlich bist du Brandenburger, das wissen wir durch die Podcasts und auch durch den letzten Dreh, den wir vor 2 Jahren bei dir hatten. Bist du ein Mann der Gegensätze, also sowohl das Brandenburger Landleben als auch hier die Flaniermeile in Berlin?
Ach Andreas, also ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Mann der Gegensätze bin, also das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber die Bank ist natürlich hier in Berlin, deswegen bin ich viel in der Stadt und ich mag natürlich auch das Leben in der Stadt, die Vielfalt der Stadt. Auf der anderen Seite, mein berufliches Leben ist schon auch ganz schön hektisch. Ich habe einen Termin nach dem anderen und deswegen, ich genieße das wirklich, dann irgendwann mal aufs Land rauszukommen und dann in die Ferne zu blicken, irgendwie diese Ruhe zu haben und sich zu entspannen. Deswegen ja, aber mein Herz ist schon so ein bisschen mehr in Brandenburg.
Jetzt kannst du erstmal das Frühstück genießen. Was gibt's? Was hast du bestellt?
Ja, ich mag's gerne auch ein bisschen herzhaft, wie du siehst.
Und ein Käffchen dazu. Wunderbar. Bist du eigentlich ein richtiger Frühstücker oder lässt du es auch mal ausfallen?
Also ich muss wirklich frühstücken. Also wenn ich nichts am Morgen esse, dann fängt der Motor an, nicht zu laufen. Also das ist für mich schon ganz entscheidend, weil sonst habe ich den ganzen Tag so ein bisschen schlechte Laune. Also Frühstück muss sein.
Dann haben wir das schon mal gleich zum Start geklärt. Und meine Damen, meine Herren, wir wollen natürlich auch erklären, was hier heute passiert. Wir frühstücken natürlich nicht nur. Wir werden später ins Büro von Karl gehen, werden schauen, ob er wirklich ein Gemeinschaftsbüro hat und eben nicht nur ein Elfenbeinturm. Wir gehen in seine Wohnung nach Berlin, wollen da noch einen Salat machen. Gibt's Salat oder gibt's Pizza? Was hast du vor?
Ja, wir haben ja heute nicht so viel Zeit. Ja. Und von der Seite her, zum richtig Kochen braucht man Muse. Und haben wir heute nicht. Und deswegen habe ich gesagt, wir machen einen Salat, der ist gesund und lecker. Und außerdem habe ich mir sagen dann, du bist nicht so gewieft in der Küche.
Aber unter Anleitung und mit deiner Anleitung wird das schon gehen, Karl. Wir wollen natürlich auch viel über Geld reden und wir wollen das sehr konkret später im Verlauf machen, auch wenn wir in deinem Büro sind. Vielleicht jetzt nochmal vorab, damit wir wissen, in welche Richtung es gehen soll. Denn dein Thema ist das Big Picture der Geldanlage. Was ist das für dich?
Ja, das Big Picture ist ja normalerweise die Themen, die für eine gute Geldanlage wichtig sind. Und dann denkt man dann natürlich, ja, was passiert mit den Zinsen? Ja, wie entscheidet sich die EZB? Wie wird das Weltwirtschaftswachstum weitergehen? Und diese Fragen sind natürlich sehr kompliziert. Und viele Privatanlegerinnen und Privatanleger sind dann irgendwie komplett überfordert, diese Fragen zu beantworten. Was passiert dann? Sie machen nichts. So, und die gute Nachricht, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ist, man muss sich mit diesen ganzen Details eigentlich gar nicht beschäftigen. Wichtig ist, dass man investiert ist in den Märkten. Und natürlich gibt es ein paar Grundprinzipien, die man beachten muss, dass man sich frei macht von diesen ganzen Prognosen, was passiert in der Zukunft und, und. Wir wissen ja auch persönlich nicht, was und wie unsere persönliche Zukunft weitergeht. Aber so ist es eben auch mit Kursverläufen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass zumindest mal mittel- und langfristig man sozusagen die nicht sicher vorhersehen kann. Und deshalb sollte man einfach investiert sein. Und wie sind die Grundprinzipien, wenn man investiert? Du wirst es ahnen, breit diversifiziert sollte man sein. Aber es ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass man wirklich ganz, ganz viele verschiedene Aktien in seinem Depot hat und eben nicht von einzelnen Aktien abhängig ist.
Du hast sicher, wir werden darüber nachher noch viel, viel mehr von
es
dir.
Es geht aber noch weiter, mein Lieber. Nein, wir haben noch ein paar Grundprinzipien. Du wirst es ahnen, Kosten, man muss auf die Kosten achten, ja. Also schön ETFs verwenden. Und man muss natürlich sozusagen seine eigenen Präferenzen berücksichtigen bei der Geldanlage. Also wie lang will ich anlegen, dann natürlich, welche Rendite will ich erzielen und das Allerwichtigste, welches Risiko halte ich überhaupt aus? Weil wenn die Märkte ruckeln und runtergehen, sollte man ruhig bleiben. Und das muss man alles berücksichtigen. Und wenn man das getan hat, dann kann man eben auch langfristig investiert sein. Und wenn du so willst, ich bin ja Brandenburger, sozusagen die Rendite der Weltwirtschaft dann ernten.
Ich habe so einen Hunger, ich musste eine Tomate zwischendurch schon essen. Ich hoffe, das ist okay. Hat sich denn an diesem Big Picture in den vergangenen Jahren was geändert, Karl? Wir haben Corona gehabt, wir haben Krieg in Europa gehabt. Wir haben zuletzt die Turbulenzen bei den Banken gehabt. Bankenbeben stand es da immer wieder, ganz groß in den Medien. Also hat sich da was verändert oder bleiben die Grundprinzipien immer gleich?
Also die bleiben nicht immer gleich, aber man kann schon sagen, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren diese Grundprinzipien gleich geblieben sind. Und das ist, finde ich, auch sehr erfreulich, dass man hier sich nicht ständig verändern muss. Aber was sich verändert hat, und das finde ich persönlich schon wirklich genial, das ist die Umsetzungsmöglichkeiten. Weil früher, wenn wir über weltweit breit diversifiziert reden, was heißt denn das? Da muss ich ja eigentlich Tausende von Aktien haben. Das konnten früher nur Family Offices machen, die, ich sag mal, vielleicht 10, 20, 50 Millionen investieren. Die konnten dann Tausende von Aktien auf der Welt kaufen. Heute kannst du mit einem Sparplan mit 25 Euro indirekt 10.000 Aktien über ETFs kaufen. Und das heißt, heute kann der Privatanleger, die Privatanlegerin, die kann wie ein Profi investieren. Und das finde ich schon wirklich echt genial.
Ich fände es jetzt genial, wenn wir anfangen könnten zu essen. Aber zwei, drei Fragen habe ich noch und die müssen wir unbedingt hier noch klären, gleich beim Frühstück. Was bedeutet Geld für dich, Karl?
Ja, Geld ist natürlich irgendwo wichtig. Man will ja auch ein erfülltes Leben führen und natürlich auch nach den eigenen Wünschen. Und deswegen braucht man eine gewisse Freiheit. Und deswegen, Geld ist schon irgendwie wichtig.
Und macht dich Geld auch glücklich?
Also wenn du auf einen Stapel voller Geldscheine guckst oder Münzen, das macht dich nicht glücklich, Andreas, glaub mir.
Du kennst dich damit aus, ja?
Ja, natürlich. Als Banker guckt schon mal ab und zu drauf.
Du gehst doch in den Tresor vielleicht mal runter, so wie Dagobert, ja, und sagst, macht mich Geld glücklich oder nicht?
Also mein Traum wäre mal in den Tresor der Bundesbank zu gehen. Da liegen wirklich sehr, sehr viele Millionen, hier auch in Berlin, aber da darf man nicht rein. Ich habe echt nachgefragt. aber zurück zu deiner Frage. Also Geld ist immer nur Mittel zum Zweck. Ja, also das macht nichts an sich glücklich. Aber man kann natürlich damit seine Wünsche und seine Träume realisieren oder auch in sich selbst investieren, dass man neue Horizonte erlebt. Und deswegen, Geld ist definitiv schon wichtig.
Aber schon bei Glück sind, was war denn dein glücklichster Moment in den letzten 2 Jahren? Also seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, lässt sich das noch feststellen oder gab es zu viele glückliche Momente?
Doch, also ich fange mal privat an. Also das, was mich wirklich glücklich gemacht hat, ist, dass ich Italien als Urlaubsland wiederentdeckt habe. Ich war ja als Kind mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern wirklich jahrelang in Italien. Und dann später auch noch, aber dann eine Zeit lang nicht mehr. Und ich habe gemerkt, das macht mich wirklich glücklich, dort die Menschen zu erleben, das Essen natürlich, den Strand, aber auch die Landschaft oder auch mal mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Das hat mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht, wieder mehr in Italien zu sein. Und beruflich, ja, du hast es vorhin gesagt, das waren schon auch herausfordernde Jahre. Corona, jetzt der schreckliche Krieg. Und ich freue mich wirklich, dass wir als Quirin Privatbank wirklich stabil auch von unserer Gewinn- und Verlustrechnung durch diese Jahre gekommen sind und eben auch wachsen konnten, weil unsere Kunden uns weiterempfohlen haben. Und von der Seite, das hat mich schon wirklich sehr glücklich gemacht.
Weißt du, wie du mich jetzt glücklich machen kannst?
Nein.
Indem wir endlich anfangen können zu frühstücken. Und ich glaube, wir machen die Bedienung und das Restaurant hier auch glücklich, weil es ist so voll. Vielleicht hört man es ja auch drumherum, dass wir jetzt hier zum Essen kommen. Dann gehen wir rüber ins Büro von Karl Matthäus Schmidt. Zu Fuß oder müssen wir fahren?
Wir laufen natürlich. Ist aber nicht so weit. Mach dir keine Sorgen.
Schaffst sogar ich als Unsportlicher?
Ich glaube schon.
Okay, und mit dem Fitnessfrühstück, denn bei mir gibt's Avocado, sollte das auch gelingen. Ich freue mich drauf, dass wir nachher in die Tiefe gehen können bei all diesen Themen, die wir heute vorhaben. Jetzt erst einmal guten Appetit, Karl.
Ja, guten Appetit, Andreas.
So, jetzt sind wir in den heiligen Hallen der Quirin Privatbank, obwohl es sind heilige Räumlichkeiten, sehr gediegen, Teppich liegt unten, sehr leise hier auch, Karl. Schön, dass wir hier sein dürfen und uns mal umschauen können. Aber wir sind noch nicht in deinem Büro angekommen, sondern im Empfangsbereich. Warum? Hast dich aufgeräumt oder wird für dich aufgeräumt noch?
Na schön wär's, wenn für mich aufgeräumt wird. Das würde mir schon sehr gut gefallen. Nein, das mache ich natürlich selber. Ich wollte dir einfach mal zeigen, wie wir unsere Kunden empfangen. Und das sieht ja ein bisschen anders, wie du sagst, als in der klassischen Bank aus. Wir haben hier Holzboden, nicht nur Teppich. Und es geht ja auch darum, so ein bisschen eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, weil es sind ja viele persönliche Dinge. Und viele Menschen reden ungern über ihre private, auch finanzielle Situation. Und deswegen, wir wollen das ein bisschen gemütlich, ein bisschen entspannte Atmosphäre schaffen. Und dann funktioniert das vielleicht schon mal ein bisschen besser, dass man auch über diese Themen spricht.
Das hilft mir bestimmt jetzt auch, weil ich dich vielleicht in eine persönlichere Situation in unserem Gespräch hineinziehen kann. Im Verlauf auch der kommenden Minuten. Wir werden uns ja hier noch ein wenig umgucken, Karl. Wir sind beim persönlichen Gespräch. Kommen Kunden eigentlich nach Corona häufig noch hierher oder gewinnt dann doch der Videocall?
Also es ist schon so, dass wenn ein Kunde bei uns neu anfängt, die erstmal persönliche Gespräche führen, der Kunde, der muss sich ja auch öffnen, sonst können wir ihn nicht gut beraten. Und deshalb ist wichtig, dass er ein Vertrauen und auch den Berater einfach kennt und weiß, dass er mit ihm gut kann. Und deswegen laufen die ersten Gespräche tatsächlich entweder hier in diesen Räumen oder eben auch beim Kunden zu Hause. Ja, was dann passiert ist, schon wenn die Kundenbeziehung gefestigt ist, dann verlagert sich schon einiges auf das Telefon und immer mehr per Video. Ich bin übrigens auch ein ganz großer Fan davon. Ich schaue immer gerne in die Gesichter. Ich mache fast alles per Video. Aber was schon die Regel ist, das Jahresgespräch, das wird persönlich geführt, weil da muss man ja dann abgleichen, passt die Strategie noch, ist das auch eingetreten, was man sich vorgenommen hat. Und vor allem, es kann sich auch was geändert haben im Leben des Kunden, dass man vielleicht Anpassungen vornehmen muss und das sollte schon persönlich stattfinden.
Ich muss auch sagen, ich sehe dich auch lieber persönlich hier als immer nur per Podcast. Das ist schön, dass wir uns hier in der Tat auch in euren Räumlichkeiten treffen können. Karl, aber was ist denn jetzt, kannst du uns das sagen, die meistgestellte Frage aktuell eurer Kundinnen und Kunden?
Also die Frage, die jetzt wirklich immer gestellt wird, soll ich noch in den Aktienmarkt investieren, wo es doch wieder Zinsen gibt? Also das ist wirklich das, was die Menschen beschäftigt.
Und was ist deine Antwort?
Ja, ich glaube, dass die Aktienanlage, und da bin ich auch überzeugt davon, immer noch die richtige Anlageform ist. Und man sollte da nicht nur ein oder zwei Jahre betrachten, sondern längere Zeiträume. Und wir haben uns mal 50 Jahre angeschaut, wie dort die Entwicklung war. Und da gab es für Tagesgeld und Festgeld in diesen 50 Jahren im Schnitt so circa 4%. Und die Inflation lag bei so 2,5%. Da siehst du schon, das war dann nur so ein Plus von 1,5% über diesen langen Zeitraum. Und wenn du dir dann die Aktienmärkte anschaust, das fand ich dann auch sehr spannend, da hat zum Beispiel der MSCI World über 9% gemacht. Und dann merkt man schon, welche Kraft zumindest mal über einen längeren Zeitraum dann doch in der Aktienanlage ist. Und deshalb aus meiner Sicht nach wie vor unverzichtbar. Also die Aktie ist für mich ein Muss.
Karl, apropos Fragen stellen und Antworten geben, wir haben auch einige Fragen unserer Hörerinnen und Hörer aus dem Podcast vorbereitet. Okay. Wir haben hier jetzt Laura Osterhage, sie ist 36 aus Dülken und im Mode-Einzelhandel tätig. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal in ihre Frage rein.
Dann machen wir das.
Ich habe mich schon öfter mit dem Thema Geldanlage befasst, bin aber immer wieder beim Tagesgeldkonto ausgekommen, denn Aktien sind mir einfach zu unsicher. Sind Aktien nicht einfach nur Spekulation mit ungewissem Ausgang?
Tja, was sagst du dazu, Karl?
Ja, irgendwie hat Laura schon recht. Das liegt aber daran, wie Aktien in Deutschland verkauft oder beraten werden. Das basiert ja immer auf Prognosen. Das ist ja das Nukleus des aktiven Management, dass man sich überlegt, was läuft besonders gut und was läuft besonders schlecht. Aber die Wissenschaft hat gezeigt, dass so nach 10 Jahren so zwischen 2 und 8% der aktiven Manager überhaupt in der Lage sind, den Markt zu schlagen. Und daran sieht man schon, das ist echt schwierig, weil man kennt die 8% im Vorhinein nicht. Und wir plädieren tatsächlich für ein wissenschaftliches Anlegen, das sich wirklich ganz breit diversifiziert in den Markt. investiere. Und da vielleicht mal ein Beispiel dir zu nennen, nehmen wir einfach mal den DAX, weil den viele kennen. Der hat im letzten Jahr, wo es ja so runterging, -12% gemacht. Aber es gibt Einzelaktien wie die Tesla-Aktie, die hat -65% gemacht. Und das ist aus meiner Sicht Spekulation. Man sollte wirklich breit in den Markt investieren. Und dann hat man natürlich immer noch die Risiken des breiten Aktienmarktes. Aber das schlägt dann nicht so zu wie bei einzelnen Aktien.
Viele denken ja auch, dass man viel Geld haben muss für Aktien. Du siehst das anders, Karl. Warum muss man nicht reich sein, um bei Aktien dabei zu sein?
Ja, wir haben das ja schon ein Stück weit beim Frühstück besprochen, dass eben die ETFs ungeahnte Möglichkeiten jemanden geben, der auch weniger Geld hat. Also der 1.000-Euro-Anleger oder Anlegerin kann genauso gut anlegen wie ein 10-Millionen-Anleger oder Anlegerin. Und das ist wirklich eine bahnbrechende Erneuerung gegenüber 10, 15 Jahren, wo das noch nicht möglich war. Der Aktienmarkt behandelt alle gleich und damit ist sozusagen die Börse wirklich eine sehr demokratische Einrichtung.
Wie fängt man am besten mit dem Sparen an? Gerne auch an der Börse. Ist es vielleicht so ein ganz praktisches Thema wie das Klimpergeld, was man abends mit nach Hause bringt, einfach nicht irgendwo hinwerfen, sondern in einer Spardose und da kommt ja dann auch ein bisschen was zusammen. Wäre das ein Anfang?
Du, in Berlin bezahlt man nur noch mit dem Handy, da gibt's okay. Gar kein Klimpergeld mehr. Aber wenn man das hat, ist es natürlich eine super Geschichte, das jeden Abend in den Klimperkasten zu legen. Aber man sollte dann das schon einmal im Monat ausleeren, weil sonst läuft die Inflation gegen dich, ja, wenn das einfach da liegen bleibt. Und dann musst du dieses Geld sozusagen in den Aktienmarkt investieren, damit es dann auch produktiv werden kann. Und dann ist es eine gute Idee.
Zum Thema Sparen haben wir die nächste Frage, und zwar von Angelina Chodidis, 25. Sie ist Kommunikationsdesignerin aus Frechen. Und auch da hören wir einfach mal rein.
Wie legt man idealerweise einen Sparplan an? Persönlich bei der Bank? Oder geht das auch online? Und was ist, wenn ich erstmal nur 10 Euro übrig habe?
Also geht es in der Tat darum, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat. Was sagst du dazu?
Also Sparplan ist schon mal, finde ich, super. Von der Seite perfekt. Und ich würde dann empfehlen, ihn online abzuschließen, weil es einfach kostengünstiger ist und man spart dann einfach Geld. Und das hat dann schon wirklich einen großen Effekt über einen längeren Zeitraum. Und man kann dann zum Beispiel auch in ETFs sparen. Da gibt es dann einzelne Indizes, die man besparen kann. Oder auch, wir nennen das ETF Sparplan Plus, wo man dann in eine gesamte Strategie spart, die eben dann noch mehr und breiter diversifiziert ist. Und das kann man, klar, mit 10 Euro, das kann man natürlich auch mit 50 Euro. Je mehr, desto besser.
Da muss ich nochmal nachfragen, Karl. Wenn wir jetzt bei den 10 Euro bleiben, wir gehen mal von 18 Jahren Ansparzeit aus und vielleicht eine jährliche Rendite von 9% ist nicht ganz so unwahrscheinlich, wenn wir in die Vergangenheit gucken. Was kommt denn dabei raus?
Also wir haben das mal ausgerechnet und da kommt immerhin eine Summe von knapp 5.000 Euro raus. Und das finde ich gar nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass man nur 2.200 Euro einbezahlt hat. Also ja, natürlich wäre es gut, wenn man dann aus den 10 irgendwann mal 20, 30, 40, vielleicht auch 50 macht.
Und trotzdem, ich finde, es ist eine Menge Geld für nur 10 Euro im Monat, weil die sind ja schnell zusammengespart. Also ich sag's immer wieder, in Mathe nicht so ganz aufgepasst, aber im Umkehrschluss sind das ja etwas mehr als 30 Cent am Tag. Und die hat man vielleicht wirklich übrig und so hat man zumindest schon mal einen Startschuss. Wir sind bei der nächsten Frage angekommen, nochmal von Angelina, Karl. Und auch da gucken wir nochmal rein.
Wenn ich mich gegen ein ETF-Investment entscheide, was ist dann der erfolgreichste Weg, mich für die passende Aktie zu entscheiden?
Ja, das hörst du jetzt gar nicht gerne, wenn ich mich gegen ein ETF-Investment entscheide, Karl. Was ist deine Antwort?
Das stimmt. Aber ich habe ja auch eine Vergangenheit. Du weißt ja, ich habe früher Consors gemacht und da habe ich vorher, aber auch natürlich während der Consors-Zeit, wahnsinnig viel mit Einzelaktien gemacht. Und ich habe auch gelernt, dass es ja viel Zeit kostet, aber die Rendite eigentlich auch nicht so doll war. Und das glaubt mir kaum einer, aber ich mache heute wirklich nichts mehr mit Einzeltiteln, weil mir das zu aufwendig ist und am Ende bringt es für die Rendite nichts. Und dazu kommt, dass dieses Einzelaktienrisiko auch nicht entlohnt wird. Also Wirecard ist natürlich ein plakatives Beispiel, aber du kannst auch eine solide Aktie nehmen wie die Deutsche Bank, die war auch mal 100 Euro wert und ist jetzt nur noch 10 Euro wert. Also auch hier ein Riesenrisiko. Verlust. Und die Wahrheit ist, dass die wenigsten Menschen wirklich ein so großes Vermögen haben, um breit zu diversifizieren mit Einzeltiteln. Und deshalb, ja, mein Rat ist folgender. Dann nimm wenigstens 80% deines Vermögens und steck das in wirklich breit diversifizierte ETFs. Und den Rest, die 20%, damit darfst du dann noch ein bisschen spekulieren und ein bisschen Spaß haben und mit Einzelaktien agieren.
Wow, da sind wir jetzt schon ganz schön ins Detail gegangen, hier zum Warm-up in euren Räumlichkeiten. Und dann würde ich sagen, das große Thema unseres Talks, das Big Picture der Geldanlage, besprechen wir dann wirklich in deinem Büro und schauen uns da mal ein bisschen um. Karl, ich muss etwas schmunzeln, es tut mir leid, aber das ist nicht dein Büro. Also ich, kein Ledersessel, kein Mahagoni-Holz an der Wand, keine schweren Teppiche. Dein Büro ist woanders, komm, sei ehrlich.
Nein, das ist mein Büro. Und ich bin auch gerne hier. Also ich finde es auch richtig nett. Ist doch auch groß, musst du doch zugeben, oder?
Das stimmt. Und das erinnert mich irgendwie an eine Schiffskapitänsbrücke oder ähnliches. Das,
deswegen habe ich mir dann irgendwann dieses Steuerrad aus einem echten Frachter bei eBay ersteigert und dann hier montiert. Weil ich hatte genau die gleiche Idee, wie ich hier in dieses Büro gekommen bin. Aber seit Quirin sitze ich mit Kollegen und Kolleginnen im Büro. In dem Fall ist es der Vertriebschef Christian Oswald und Mandy Gerstenecker, meine Assistentin. Und ich mag das schon sehr gerne, wenn man auf direkten Wege kommunizieren kann, sich austauschen kann, auch irgendwo so ein bisschen mitbekommt, woran der andere gerade dran ist. Und das sind kurze Wege, die ich wirklich sehr genieße. Und in dem Zeitalter vom Homeoffice, wo wir sowieso nicht jeden Tag da sind, sind diese intensiven Zeiten zusammen dann umso wichtiger, um Dinge auch voranzubringen. Also von der Seite ist es wirklich schon so, dass ich seit eh und je hier in der Quirin in einem, wenn du so willst, Großraumbüro sitze.
Ja, ist in der Tat so. Aber strategisch und in Ruhe arbeiten kann man nicht. Oder stellst du dich dann ans Steuerrad, guckst raus und gibst den Kurs vor, Captain Karl?
Ja, das tue ich natürlich schon gerne. Aber du hast schon recht, das geht hier eher zu wie im Taubenschlag.
Und du willst es ja so.
Ja, es kommt ständig hier jemand rein. Das nächste Büro hier draußen ist zum Beispiel im Personalbereich. Also kannst du dir vorstellen, wir haben also intensiven Austausch und strategisch arbeiten mache ich dann tatsächlich lieber von zu Hause aus. Da braucht man ein bisschen Ruhe, da muss man den Geist ein bisschen frei bekommen und nicht von einem Termin in den anderen jagen. Und dann kann man auch ein bisschen strategisch nachdenken und das eben zu Hause.
Apropos Strategie, lass uns über das Big Picture der Geldanlage sprechen. Das zieht sich ja wie ein roter Faden auch durch unseren heutigen Tag. Welche Trends machst du bei der Geldanlage aktuell aus?
Also momentan ist natürlich kurzfristig erstmal alles bestimmt von der Wiederentdeckung des Zinses. Das kam ja doch schon überraschend, auch für mich, wenn ich ehrlich bin, mit welcher Vehemenz wir auf einmal wieder einen Zins sehen. Mittlerweile ist ja der Leitzins bei 3,5%. Das ist schon echt eine Nummer, vor allem das Tempo, weil das ging ja erst Mitte letzten Jahres los. Und wie wir alle wissen, hat das ja auch die ein oder andere Bank in Mitleidenschaft gezogen, wie die Silicon Valley Bank. Ich glaube, da lass uns mal einen eigenen Podcast drüber machen,
gerne,
oder? Weil das ist schon wirklich spannend. Ja, und für den Anleger ist das auch wichtig, haben wir ja vorhin diskutiert, wobei ich nach wie vor überzeugt bin, dass sozusagen die Aktienanlage auch richtig ist. Aber das ist wirklich schon das große Trendthema Nummer eins. Daneben gibt es aber noch spannendere, vielleicht längerfristige Entwicklungen. Was mich sehr freut, dass wieder viele junge Menschen an die Börse zurück oder vielleicht zum ersten Mal überhaupt gekommen sind. Klar, die zocken auch ein bisschen an den Börsen,
was Hörner weniger abstoßen, gut ist. Muss mal sein.
Ja, natürlich. Aber sie haben auch schon ein paar Millionen Sparpläne abgeschlossen mit ETFs. Und das finde ich schon wirklich toll, dass unsere Jugend angekommen ist. Man muss auch was tun für die eigene Altersvorsorge. Und das ist ein schöner Trend, den ich hoffe, dass der auch noch weitergeht. Und der dritte Trend ist für mich nach wie vor das Thema der Nachhaltigkeit, dass immer mehr Menschen eben auch Sinnvolles mit ihrem Geld bewirken wollen und sich entscheiden, auch nachhaltig zu investieren. Und das ist, finde ich, auch ein toller Trend.
Apropos nachhaltig investieren, da haben wir eine Zuschauerfrage, die dazugekommen ist von Kevin Zuchanek. Er ist 27 Jahre, kommt aus Wuppertal, ist Doktorand im Bereich der Bildungsökonomie.
Wow.
Mal gucken, was er von dir wissen will.
Wie nachhaltig ist Sustainable Investing wirklich? Kann man so sozial und ökologisch investieren?
Also Karl, sozial und ökologisch investieren, wie geht das?
Ja, wie finden wir es nicht so gut, wenn man zum Beispiel in einzelnen sehr nachhaltige Fonds investiert, weil letztendlich dort die Streuung nicht allzu groß ist. Oder, was ich auch gefährlich finde, wenn man gar in einzelne Projekte, in Windrad oder in einen Energiepark, Solarpark investiert. Da muss man schon aufpassen, weil man keine große Streuung hat. Man ist natürlich zu 100% nachhaltig, das ist schön. Aber wie gesagt, ich halte es für risikoreich. Was ich besser finde, und ich glaube, das ist ein gangbarer Kompromiss, dass man eben eine breitere Streuung in die nachhaltige Anlage hineinlegt. Und das geht mittlerweile wunderbar über ETFs. Man hat natürlich da nicht die Unternehmen, die schon zu 100% nachhaltig sind, aber man hat sozusagen die Besten der jeweiligen Branche im Portfolio, die ja eben auch große Anstrengungen unternehmen, noch nachhaltiger zu werden. Und ich finde das persönlich schon auch eine gute Idee, in Unternehmen zu investieren, die eben große Anstrengungen übernehmen, diese Wende zu schaffen. Und wenn man das macht, dann kann man auch mit einer ordentlichen Rendite rechnen. Aber wie gesagt, ich bin ein großer Fan, sozusagen diese Diversifikation weiter zu behalten und nicht in zu engen Papieren investiert zu sein.
Noch einen kleinen grünen Finger merke ich ja schon. Du hast hübsche Blumen und heute Abend erstmal einen Grünsalat. Ich glaube, da kommen wir nochmal drauf zurück. Karl, aber mal ganz unabhängig von der Entwicklung an den Finanzmärkten. Zinsen hast du schon angesprochen. Die Richtung Finanzpolitik. Welche Entwicklung hat sich hier abgezeichnet für dich in den vergangenen 12 Monaten? Wo sagst du, das hat mich am meisten überrascht?
Also ich habe mich natürlich schon gefreut, dass im Bereich der Aktienrente eine große Diskussion gestartet wurde. Und nicht nur eine Diskussion, es soll ja auch wirklich was verändert werden. Jährlich 10 Milliarden sollen in Aktien investiert werden. Und das finde ich prinzipiell eine ganz gute Richtung, in die wir hier gehen. Aber man muss natürlich zugeben, 10 Milliarden
nicht viel, ne?
Ist nicht so viel. Okay, man möchte in den nächsten 15 Jahren jeweils 10 Milliarden investieren, dann sind es 150 Milliarden. Aber wenn du jetzt mal da 10% großzügig gerechnet Rendite drauf rechnest, dann sind das 15 Milliarden Ertrag. Und du wirst es vielleicht wissen, wir zahlen jährlich aus dem Haushaltstopf 110 Milliarden sozusagen in die Rentenkasse ein. Also auch dort 15 gegenüber 110 ist also noch ein weiter Weg. Aber ich finde, das ist ein Weg in die richtige Richtung. Aber was bedeutet das für uns als Private? Ich glaube, wir können uns auch da weiter nicht auf das staatliche Umlagesystem verlassen. Wir müssen davon ausgehen, dass wir selber was tun müssen. Und deshalb ist es wichtig, dass jeder selber für sein Alter vorsorgt und am besten einen Sparplan oder einen ETF-Sparplan Plus, also Strategiesparen, abschließt, um Vermögen aufzubauen. Also jeder sollte was tun. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, es gibt ja dort eine Arbeitsgruppe, kommt dort auch noch was von der Bundesregierung. Und das würde mich vielleicht noch mehr freuen.
In jedem Falle beschäftigen sich die Menschen mittlerweile mit dem Thema Aktienrente. Und es geht jetzt erstmal gar nicht darum, ob es pro oder contra ist, aber da ist jetzt ein gewisses Bewusstsein entstanden. Das ist ja schon mal auch was Positives. Und dazu habe ich auch die nächste Frage von Marketingleiter und dem zweifachen Familienvater Thorsten Suchanek, 48 Jahre aus Brise-Lankal.
Werden mit der Aktienrente nicht die Rentenbeiträge an der Börse verzockt? Man sieht es ja an den Tech-Werten, wie schnell das runtergehen kann.
Ja, da hat er eine dezidierte Meinung, ne? Also es kann schon mal dramatisch schnell runtergehen, Karl. Und was heißt das dann für die Aktienrente?
Ja, wir haben ja vorhin schon drüber diskutiert, über Spekulation und wissenschaftliches Anlegen. Ich glaube, ganz entscheidend, und ich glaube, der Kenfo, dort sollte es ja dann stattfinden, in diesem Institut, wo eben auch heute die Milliarden aus dem Atomausstieg verwaltet werden. Die wissen schon, was sie tun und die werden dafür sorgen, dass man eine breite Aufstellung hat. Und glücklicherweise gibt es ja auch ein paar Vorbilder in Schweden oder auch der norwegische Staatsfonds, die ja eben auch diese ganz breite Diversifikation haben. Und ich finde, Norwegen ist auch ein ganz gutes Beispiel. Da hat man im Schnitt 5,9, also knapp 6% Rendite erwirtschaftet die letzten Jahre. Und ich finde, das kann sich ganz gut sehen lassen. Natürlich sind dann auch Jahre dabei, wo es auch mal runtergeht und Geld verloren wird. Aber im Schnitt über diesen langen Zeitraum entsteht dann doch eine positive Rendite und die hilft dann sozusagen das Rentensystem zu stabilisieren. Also von der Seite, man muss dann einfach Ruhe bewahren in diesen schwierigen Zeiten.
Und was du ja auch immer wieder fast predigst in unseren Podcasts, ist die langfristige Betrachtung des Themas Geldanlage. Und insofern ist das hier sicherlich beim Thema Aktienrente auch gegeben. Karl, wir wollen gleich die nächste Zuschauerin zu Wort kommen lassen, denn wir bleiben beim klassischen Big Picture der Geldanlage. Dazu auch direkt die nächste Frage von Cordula Möller. Sie ist 61 und Bauunternehmerin aus dem Seebad Ahlbeck.
Über viele Jahre haben wir 7 oder 8% Rendite pro Jahr am Aktienmarkt erreicht. Können wir das auch in Zukunft wieder erwarten?
Tja, Karl, das ist jetzt die klassische Glaskugelfrage, oder?
Ja, aber es ist eine spannende Frage, die viele Menschen bewegt, weil auch tatsächlich die letzten 10 Jahre sehr, sehr gut gelaufen sind. Also wenn man sich die Renditen anschaut, wir haben 8% in den letzten 10 Jahren Rendite gehabt an den Märkten. Und wenn man sogar das schlechte Jahr 22 rausnimmt, das ist knapp 10%. Und da stellen sich viele Menschen die Frage, oh weh, jetzt wird die Zukunft also schlechter. Aber die gute Nachricht ist, dass sozusagen die vergangenen Kurse sozusagen keine Prognose für die Zukunft sind. Das ist das Tolle. Man spricht davon, dass der Aktienmarkt kein Gedächtnis hat. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass sozusagen die beste Schätzung für die Zukunft eben auch die, die man langfristig ermittelt hat, 7 bis 8% Rendite pro Jahr sind. Das heißt natürlich schon, dass man in schlechten Jahren auch mal wesentlich niedriger liegt. Aber da haben wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, man muss immer seine eigene Risikotoleranz im Blick haben, was nichts anderes heißt, schlafe ich gut, wenn ich Verluste habe und was halte ich aus. Aber 7 bis 8%, das ist nach wie vor die beste Schätzung für die Zukunft.
Aber, Karl, dann habe ich auch noch ein Aber, was ich anfügen muss. Angesichts der vielen Kriege und Krisen und Konflikte, angesichts der Nachwirkungen der Corona-Pandemie, muss die Wirtschaft auch in der Lage sein, diese Renditen zu erwirtschaften. Und da wird es dem einen oder anderen schon schwummerig. Also muss da nicht noch mehr von der Wirtschaft passieren?
Du hast natürlich vollkommen recht, dass wenn die Kurse weiter steigen sollen, dann brauchen wir auch ein Wirtschaftswachstum. Aber ich glaube, wir Deutsche haben da ein Unwohlgefühl, wenn wir über Wachstum reden. Aber ich bin da ganz positiv. Wir werden auch in der Zukunft weltweit zumindest weiter Wachstum haben. Und was man nicht vergessen darf, wir sind vielleicht jetzt auch von diesen ganzen Nachrichten mit Krieg, mit Corona überlagert, dass wir jetzt alle nur noch so negativ denken. Aber man darf das nicht vergessen, die Wirtschaft erholt sich, die erfindet sich neu. Und es gibt ja auch qualitatives Wachstum. Ein Bioschnitzel führt auch statt einem herkömmlichen zu mehr Bruttosozialproduktwachstum. Also ich bin da ganz positiv gestimmt, dass sozusagen die Wirtschaft sich neu erfinden wird und eben neue Wachstumsimpulse setzen wird und wir auch weiter wachsen werden.
Heiße Themen, und ich muss dir sagen, auf deiner Brücke hier, Captain Karl, ist es auch ziemlich warm geworden. Ich brauche eine Pause. Ich habe eine Terrasse gesehen. Ich weiß nicht mehr, wo entlang dieser vielen Gänge, aber du wirst es wissen.
Absolut, ich weiß wohin.
Ab auf die Terrasse. So ist aber draußen auf der Terrasse. Wunderschöner Blick von Berlin-Mitte über den Westen bis hin zum Funkturm, den ich hier noch gerade auf der Seite sehe. Allerdings auch eine Stadt mit vielen, vielen Problemen. Das würde jetzt zu weit führen. Aber Karl, was geht dir durch den Kopf, wenn du über diese Stadt schaust? Und damit meine ich ausdrücklich auch der Blick Richtung politisches Berlin nach Mitte.
Es gehört ja mittlerweile zum guten Ton, sich über Berlin lustig zu machen. Aber ich finde, es ist wirklich eine lebenswerte Stadt. Und das ist die einzigste Metropole, die wir in Deutschland haben. Es wird viel geschimpft, aber wir haben auch wirklich eine ganz tolle Start-up-Kultur in Berlin. Und die hat die Stadt wahnsinnig international gemacht. Das finde ich schon beeindruckend. Ja, es gibt hier Defizite, über Verwaltung müssen wir nicht reden. Das ist schrecklich. Das muss auch endlich mal funktionieren. Und wir haben eine Politik, die nicht wirtschaftsfreundlich ist. Und das ist schon ein Problem. So eine Stadt braucht eine wirtschaftsfreundliche Politik. Da bin ich überzeugt davon. Und ich hoffe, dass sich jetzt was ändert.
Was muss denn passieren, Karl, damit Deutschland international nicht den Anschluss verliert? Und wir reden jetzt in dem Falle wirklich nicht nur über Berlin, sondern ganz Deutschland. Und da ist die Liste der Sorgen und Nöte ja lang.
Ja, du hast natürlich recht. Wir sind wirklich in der Gefahr, den Anschluss zur Welt zu verlieren. Und da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle, aber zum Beispiel die Energiepreise. Ne? Wir müssen da wirklich aufpassen, dass Deutschland eine Industrie behält. Das ist unsere Basis. Und von meinem Gefühl her wird da ein bisschen zu leichtfertig mit umgegangen. Oder nimm auch das Thema Bürokratieabbau. Wir sind so komplex geworden, wir verstehen unsere eigenen Gesetze nicht. Und das ist nicht nur in der Bauindustrie, sondern in vielen anderen Branchen. Oder auch die Chancen der Digitalisierung. Da kann so viel entstehen, auch Neues entstehen. Und diese Chance müssen wir nutzen, damit wir den Anschluss nicht verpassen. Also es ist leider viel zu tun.
Und was dich auch immer wieder ärgert, ist das Thema finanzielle Bildung. Braucht es ein Schulfach, zum Beispiel Geldlehre?
Na, ich bin kein Politiker, aber natürlich ist unsere finanzielle Bildung schlecht. Das wurde ja vielfach diskutiert. Und ich habe es gelesen, dass irgendwie aus einem Topf 2 Millionen herausgibt. Das ist viel zu wenig, um dort wirklich Veränderungen zu schaffen.
Es ist also schwierig. Und ich höre auch raus, dass da wirklich noch eine Menge getan werden muss. Das können wir später vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer besprechen beim Gläschen Wein bei dir zu Hause. Da freue ich mich in der Tat schon drauf. Aber wenn wir hier schon stehen, muss ich noch 2 Fragen loswerden, gerade mit Blick über Berlin. Hast du dich bewusst für Berlin als Firmensitz entschieden?
Also ich finde Berlin toll und freue mich, dass es so gekommen ist. Aber die Wahrheit ist, dass die Bank schon hier gegründet worden ist als Berliner Effektenbank und später als Consors Capital Bank. Und meine Partner Holger Thiem und Herr Eisenmann, wir haben dann später beschlossen, dann 2006 die Bank in Quirin Privatbank umzunennen, damit wir dann endlich sozusagen auch das Privatkundengeschäft angehen können. Und ich finde, dass Berlin gut zu uns passt, weil wir sind mehr Start-up als etablierte Bank. Und etablierte Banken, die bleiben mal schön in Frankfurt, in den großen Türmen. Wir können ein bisschen freier denken. Du siehst, es gibt ja keine großen Hochhäuser. Deswegen passt Berlin gut zu uns. Und wir sind auch vielseitig, so wie die Stadt. Man kann zu uns kommen, wenn man digitaler Kunde ist oder wenn man ganz persönlich betreut werden möchte. Und von der Seite, ich finde, Quirin und Berlin ist doch perfekt.
Wenn du schon so von Berlin schwärmst, hast du vielleicht einen Insider-Tipp für all diejenigen, die nicht Berlinerinnen und Berliner sind und die vielleicht sagen, ich würde mir das ganz gerne mal anschauen.
Also wenn man hier mal zu einem Wochenendtrip herkommt, dann würde ich 2 Dinge empfehlen, die mir auch persönlich Spaß machen. Einmal eine kulinarische Tour zu machen. Es gibt hier mittlerweile wirklich eine tolle Restaurantszene. Und da kann man mal googeln, da gibt es Sterne-Restaurants, aber auch andere. Und das ist ganz spannend, was dort alles entwickelt worden ist. Und dann sollte man sich mal eine Handvoll Restaurants raussuchen und dort schön eine Tour machen. Und das Zweite ist, Berlin hat wahnsinnig viel Wasser. Und das muss man einfach mal gesehen haben, aber nicht vom Ufer, sondern auf dem Wasser. Und man kann hier auch ohne Führerschein bis 15 PS ein Boot mieten in Berlin und Brandenburg und einfach mal durch die Gegend fahren. Und das ist mein Tipp, das sollte man sich nicht entgehen lassen.
Schauen wir nochmal über Berlin, wenn du schon so schwärmst. Wir werden in diese Richtung, nämlich nach Berlin-Mitte, jetzt aufbrechen, werden uns da zum Salat, hast du uns heute früh verraten, treffen. Ich freue mich sehr, sehr drauf und bin gespannt, was du zauberst. Ja.
So machen wir das.
Ja, was für eine große Ehre. Wir durften in der Tat jetzt vom Kurfürstendamm nach Berlin-Mitte wechseln. Karl hat uns in die Heiligen Hallen, da sind wir wieder bei den Heiligen Hallen, reingelassen in die Küche. Passiert das öfter mal, dass du Arbeitskolleginnen und Kollegen oder mal für ein Arbeitsessen einlädst?
Ja, wie die Quirin noch ganz klein war, da haben wir tatsächlich hier Weihnachtsfeiern gefeiert.
Echt?
Wow. Und das war wirklich lustig. Aber jetzt ist die Bank größer, da funktioniert das nicht mehr so. Ab und zu passiert das noch, aber eher selten. Mal gucken, vielleicht führe ich diese Tradition mal wieder ein. Ich habe jetzt ja ein bisschen mehr Platz auf dem Land auch.
Das stimmt, da ist in der Tat viel, viel mehr Platz, wie ich ja vor 2 Jahren sehen durfte. Was kommt bei dir normalerweise auf dem Abendbrotstisch oder überhaupt Tisch? Also ich sehe jetzt hier Avocado, Gurke, das sieht alles sehr, sehr gesund aus.
Also ich mag wirklich wahnsinnig gern Salat und das ist so ein bisschen eine Tradition. Am liebsten starte ich wirklich mit einer Schüssel Salat und dann geht's mir gut. Danach, was esse ich gerne? Ja, schon auch gerne mal Fleisch, ein bisschen Fisch. Aber ich mache auch gerne selber Nudeln oder, was mir auch richtig Spaß macht, selber Pizza backen in einem richtigen Pizzaofen. Das ist so meine Welt.
Und du weißt alles, wie das hier geht? Ich meine, hier sind Avocados. Ich habe noch nie Avocados geschnitten.
Echt
du weißt,
nicht?
Wie es geht? Natürlich. Wir haben noch so einen harten Kern in der Mitte oder so, glaube ich. Heieiei.
Schaffen wir.
Also heute gibt's vorneweg einen Salat. Das sehen wir schon allesamt, wie wir hier stehen. Was darf ich helfen? Was darf ich schneiden, ohne dass die Verletzungsgefahr zu groß ist?
lieber Andreas. Ich kenne ja deine Frau von der Seite, sie hat gesagt, einfachste Tätigkeiten. Also wir versuchen das mit der Gurke, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen kompliziert, aber wir werden mal sehen. Also los.
Dann legen wir doch mal los mit der Gurke im Zweifel. Muss ich schnell, langsam? Nee, ne?
Das ist doch super.
Wenn wir hier jetzt, ich habe vorhin, als ich es ausgepackt habe, gesehen, vieles ist Bio. Bio ist wichtig in der Küche. Nachhaltigkeit ist wichtig in der Küche. Schmeckt es denn am Ende auch besser?
Ja, also ich finde schon, aber das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass ich als Jugendliche 14 Tage Landwirtschaftspraktikum gemacht hat und damals auf dem Biohof, sogar Demeterhof, und das war ein bisschen prägend und seitdem weiß ich, wie viel Arbeit da drin steckt und dass es auch manchmal ein bisschen besser schmeckt und deswegen greife ich tatsächlich gerne mal zu Bio.
Schmeckt also besser. Ist es bei der Geldanlage auch so? Ich habe ja vorhin, als wir im Büro waren, angekündigt, dass wir das Thema noch mal ganz kurz schrammen werden. Schmeckt Geldanlage einfach auch besser, wenn es grün ist oder Bio?
Also die meisten Menschen denken ja, dass wenn man auf nachhaltige Produkte setzt oder nachhaltig anlegt, dass man am Ende dann weniger Rendite hat. Aber da gibt es überhaupt keinen Beweis dafür. Also wir gehen davon aus, und das hat auch unsere Historie gezeigt, dass am Ende eine ähnliche Rendite ist. Und das finde ich eigentlich auch die gute Nachricht, dass man nachhaltig investiert, aber am Ende auch eine gute Rendite erzielt.
Mhm. Und dann würde ich sagen, schneiden wir noch ein Stückchen was weiter. Karl hat versprochen, er macht das Dressing noch. Honig auch, Senf, was war noch? Öl?
Natürlich Olivenöl.
Olivenöl natürlich. Das werden wir alles zusammenmischen und dann werden wir diesen sehr runden Tag am Armbrotstisch für ein Salatdinner beschließen.
So machen wir das.
Mensch, ein Wahnsinn. 157 Podcast-Folgen und heute darf ich mit dir in deinem Zuhause dinieren. Faktisch ein Candlelight-Dinner. Ich will... Womit habe ich denn das verdient, Karl?
Es macht einfach Spaß mit dir, den Podcast zu produzieren.
Oh, made my day, mein Lieber, made my day. Ich will die nette Atmosphäre nutzen und vielleicht dann doch noch versuchen, ein Stück weit noch privater zu werden, als wir das eh schon oft versuchen in den Podcast. Heute dann noch tiefer, Karl, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Kontrolle hast du über dein Geld?
Ja, also die fleißigen Hörer wissen ja, dass ich in Brandenburg renoviert und auch ein bisschen neu gebaut habe. Und das kostet natürlich was. Also von der Seite, ja, da kommt auch das eine oder andere Unerwartete dazu. Also man gibt dann schon leider ein bisschen mehr Geld aus, als man denkt. Aber ich würde mir trotzdem am Ende einen 9 geben. Also ich habe schon noch ordentlich Kontrolle.
Was war denn deine größte Fehlinvestition in den letzten 12 Monaten? Oder gibt es bei dir sowas nicht?
Gibt es natürlich auch, aber nur im Kleinen. Weil was mir wirklich Spaß macht, wenn ich zum Beispiel ein Produkt kaufe, ich recherchiere das dann am Abend im Internet und erkundige mich. Das macht mir riesig Spaß und dann gibt's dann nicht allzu viel Enttäuschung. Und bei der Geldanlage, du weißt, ich habe den Einzeltiteln abgeschworen und deshalb habe ich keine Enttäuschung mehr, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie man denkt. Also von der Seite her, ich versuche das halbwegs in Grenzen zu halten.
Werden wir ein Stück weit philosophischer, lieber Karl. Verdienst du eigentlich mehr Geld, als du bekommst? Oder bist du mit deinem Verdienst ganz zufrieden?
Jetzt stellst du aber Fragen. Also erstmal bin ich zufrieden. Das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste. Aber mein Gehalt legt natürlich der Aufsichtsrat fest. Und trotzdem freut man sich natürlich, wenn es immer ein bisschen mehr ist. Also von der Seite her, ich bin zufrieden, aber ich freue mich auch, wenn es ein bisschen mehr wird.
Motiviert dich Geld oder treibt dich was ganz anderes an?
Also mich motiviert schon das, was wir bei Quirin machen, aber das hat mich eigentlich auch schon in der Consorszeit getrieben, dass ich die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen möchte. Das ist wirklich, was uns, nicht nur mich, sondern das ganze Team wirklich beseelt. Und das Zweite, was mich motiviert, ist, das eben auch mit einem gesunden, erfolgreichen Unternehmen zu schaffen, was auch wirtschaftlich stabil ist. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass wir das eben mit unseren Kunden und nicht gegen unsere Kunden machen, weil wir eben für die unabhängige Beratung stehen. Und da macht es doppelt Spaß, wenn die Kunden zufrieden sind. Auf der anderen Seite aber auch, wir ein stabiles, gutes Unternehmen geschaffen haben.
Wir reden in der Tat viel über Geld, aber wenn wir über Wohlstand reden, ist es natürlich viel, viel mehr als Geld. Und deshalb möchte ich den Begriff auch ein Stück weiter fassen, Karl. Kann ja auch Gesundheit sein, kann einfach sein, Kinder groß werden zu sehen. Was bedeutet Wohlstand für dich?
Also Wohlstand ist schon irgendwas für mich auch mit Glück. Natürlich gehört Gesundheit auch dazu. Wenn man ein bisschen älter wird, mag man das auch besonders gerne.
Merkt man bei dir nicht. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Also.
Aber Wohlstand für mich ist auch gut zu wohnen und glücklich zu wohnen. Und da habe ich auch ganz große Freude dran. Deswegen das eigene Heim, das ist für mich schon am Ende, wenn du so willst, auch Wohlstand.
Ein gutes Stichwort, dein Heim, dein Zuhause auf dem Land auch. Wenn Geld gar keine Rolle spielen würde, Karl, und trenn dich vielleicht mal von deinem Heim in Brandenburg. Wo würdest du arbeiten wollen? Wo würdest du wohnen wollen, wenn du freie Bahn hättest?
Also ich bin schon durch und durch Europäer. Also ich bin wirklich gerne in Europa. Ich liebe diese lange Geschichte. Ich mag auch wirklich gerne Deutschland. Ich kann mir nicht vorstellen, hier wirklich komplett wegzuziehen. Natürlich sehnt man sich manchmal nach mehr Süden, nach mehr Wärme, gerade so jetzt in diesen ausgehenden Wintertagen. Aber ich bin eigentlich glücklich in Deutschland und vielleicht schaffe ich es mal ab und zu noch ein bisschen länger im Süden zu sein, wenn ich vielleicht nicht mehr ganz so intensiv arbeiten muss.
Italien hast du ja erwähnt, da bist du sehr, sehr
zum
gerne.
Beispiel.
Merkt man ja auch beim Essen wieder, das ist doch alles doch schon eher italienisch. Auch Olivenöl aus Italien ist dabei. Und der Zahn tropft, ich meine, heute früh beim Frühstück schon, haben wir so lange gesprochen, dass der Zahn tropft, aber wir müssen und wollen auch zum Ende kommen, Karl. Ja, vielleicht abschließend der Blick nach vorn. Wie wird man aus deiner Sicht in 10 Jahren über Geld reden?
Oh weh, ich glaube, 10 Jahre ist wirklich ein weiter Blick. Ich weiß es nicht, aber ich denke schon, dass es am Ende auch eine neue Form des Geldes geben wird. Es wird ja viel diskutiert über den digitalen Euro. Ich denke, in 10 Jahren wird es neben dem Papiergeld, neben dem Geld, was wir auf dem Konto haben, auch eine digitale, programmierbare Variante geben. Ich bin da selber sehr neugierig, wie das so kommt. Ja, und bei der Geldanlage, da hoffe ich, dass viele und viel mehr Menschen das verstanden haben, wie sozusagen ein wissenschaftliches Investieren, ein prognosefreies Investieren geht. Und dann, glaube ich, können wir schon alle sehr glücklich sein. Und dann hat auch dieser Podcast seine Berechtigung gehabt.
Wow, das waren heute wirklich viele, viele Fragen. Mehr als sonst, mehr als im Podcast und mehr auch, als wir uns das letzte Mal gesehen haben zum Videodreh, zum Jubiläumsdreh. Ich danke dir ganz, ganz herzlich auch im Namen aller derer, die zugeschaut haben, die du ein Stück weit mitgenommen hast, auch in deine Welt. Das ist nicht wirklich selbstverständlich. Und in den Podcasts habe ich ja immer das letzte Wort, weil ich mich ja immer bedanke, auch fürs Lauschen und Ähnliches. Heute hast du ausnahmsweise die Möglichkeit, das letzte Wort zu haben. Möchtest du es nutzen?
Natürlich nutze ich das. Erstmal danke an die vielen Fragen, die du gestellt hast. Das macht mir auch großen Spaß. Aber ich glaube, der größte Dank, der gehört den Zuhörerinnen und den Zuhörern. Und deswegen vielen, vielen lieben Dank.
Dankeschön, natürlich, fürs Lauschen heute. Das war ein ganz besonderer Tag. Und ja, wenn wir schon am Abend faktisch beim Candlelight-Dinner zusammen sitzen, Karl, dann sage ich zum Wohl. Und ich glaube, wir sagen, wir haben es gerade schon mal angedeutet, auf die Gesundheit. Das ist das Wichtigste.
Richtig.
Danke, dass wir hier sein durften.
Gerne. Schön, dass du da bist.